Wir sind wie viele Farben in einem Farbkasten. Also da ist ein Farbkasten, der ist ein Rahmen.
Also ich weiß gar nicht, wie die christlichen Gemeinden auf die Idee einer Harmonie kamen.
Lange Zeit haben wir, glaube ich, in der Postmoderne gemeint, je größer die Mischung, desto besser das Ergebnis.
Man kann sich überhaupt nicht erlauben, nicht zu reifen.
Herzlich willkommen bei Feinhörig, dem Podcast aus der Gemeinschaft. Vielleicht kommt euch auch ein mulmiges Gefühl, wenn Vielfalt in sozialen Kontexten eingefordert wird, ohne dass jemand sagt, wie konkret das aussehen soll. In der ersten Folge zu diesem Thema ging es um den Begriff Vielfalt. Darum, wie er sich in einem postmodernen Verständnis entwickelt hat. Und es ging darum, wie das Zusammenleben von vielfältigen Menschen fruchtbar gemacht werden kann. Da gibt es viele Ideen. Vielstimmigkeit dient offenbar nicht nur Minderheiten und Abweichlern. Generell kann sie eine Bereicherung für gemeinsames Wirken sein. Am Ende wird es oft besser, wenn man zusammenbleibt, obwohl man unterschiedlich ist und weil man unterschiedlich ist. So die These der ersten Folge. Aber am Ende dieser ersten Folge klingt auch an, was eine zweite Folge nötig macht. Es gibt auch eine Kehrseite von Vielfalt. Auf diese Kehrseite wollte ich eigentlich gar nicht hinaus, aber zur Vielfalt im Zusammenleben gehört offenbar auch, dass es schwer sein kann miteinander, dass man geduldig sein muss, in Konflikte gerät und in der eigenen Selbstverwirklichung eingeschränkt ist. Die OJC gibt es seit fast 60 Jahren. Eine gute Gelegenheit, also nochmal nachzufragen: Was kostet Vielfalt? Welche Fragen werden durch sie aufgeworfen? Wie geht man mit großer Unterschiedlichkeit um, ohne sich gegenseitig den Schädel einzuschlagen? Wie in der ersten Folge sind meine Gäste noch einmal Friederike Klenk, Hanne Dangmann und Jeppe Rasmussen. Ich bin Silas Wolfsberger. Legen wir wieder mit dem abstrakten Part los. Kapitel 1: Vielfaltsfragen.
Lange Zeit haben wir, glaube ich, in der Postmoderne gemeint, je größer die Mischung, desto besser das Ergebnis. Da würde ich sagen, so wie die Entwicklungen jetzt momentan gerade ist, diese Antwort wird ein Stück weit angefochten. Die Antwort wird sehr derb zum Teil angefochten. Und trotzdem glaube ich, in dieser Anfechtung ist schon ein Stück weit eine berechtigte Anfrage. Wie viel Unterschiedlichkeit kann man in einer Gemeinschaft, in einer Gesellschaft ertragen?
Also ich weiß gar nicht, wie die christlichen Gemeinden auf die Idee einer Harmonie kamen, wie man auf die Idee kam. Ich bin kein Chosen-Fan, jetzt so ausgesprochen. Ich habe, glaube ich, nur jemals eine Folge geguckt, einfach weil ich nie Fernsehe. Und das finde ich das Beeindruckendste daran, an dieser Serie, die unterschiedliche Menschlichkeit, die jedem Charakter, der da auftaucht, innewohnt, dass das unsere Situation abbildet. Und so war das doch schon immer. Und wie können wir aber darin, in der Unterschiedlichkeit, das Verbindende finden? Und Jesus hat ja alle seine Worte von Feindesliebe, Freundesliebe, Sanftmut, Demut, Achtung, Wertschätzung, Friedfertigkeit vor diesem Hintergrund gesagt. Er hat ja nicht zu den Engeln gesprochen, sondern zu uns.
Ich sitze dann ja auf dem Gedanken auf, man könnte diese Friedfertigkeit ja einfach in den Diskurs integrieren und schon hat man alles, was man für friedliche Einigung braucht. Aber auch das scheint in der Postmoderne gar nicht mehr so einfach zu sein.
Ich kann nur eine bestimmte Sicht auf die Dinge haben. Das führt für die postmodernen Philosophen dazu, dass ich zwangsläufig immer den anderen Gewalt antue. Indem ich meine Sicht auf ihn lege, tue ich ihm Unrecht. Weil ich notwendigerweise interpretieren muss, zwinge ich den anderen durch meine Brille in etwas hinein, was er womöglich gar nicht ist. Aber mir bleibt sozusagen keinen Ausweg aus der Notwendigkeit der Interpretation. Und dadurch wird im Grunde für sie ein Stück weit Interpretation gleichbedeutend mit einem Machtkampf. Und hier ist es sicherlich auch etwas, wo das Gespräch mit postmodernen Denkern spannend wird. Immer wieder wird behaupte es, weil im Grunde alles nur Interpretation ist, weil alles nur Auslegung ist, gibt es gar keine Möglichkeit zur Wahrheitsfindung.
Okay, ein Vorschlag zur Lösung dieses Problems kommt noch. Die theoretischen Probleme haben wir aber. Wir Menschen sind irgendwie nicht harmonisch und wir können an eine Grenze der Belastbarkeit in jeder Form von Gemeinschaft stoßen. Für Unterschiedlichkeit gibt es ein Limit, das aber verhandelt werden muss. Und ganz konkret im echten Zusammenleben mit anderen Menschen? Wie sieht es da aus mit den vielfaltsverursachten Problemen? Nochmal kurz zur Erinnerung aus der letzten Folge.
Wenn ich darauf schaue, die verschiedenen Persönlichkeiten, die biografischen Prägungen, die Vorlieben, wie geht jemand mit Geld um, welchen Stellenwert hat persönliche freie Zeit, wie wichtig ist der Urlaub, wie wichtig sind die eigenen Kinder, wie werden Konflikte gelöst, dann stelle ich fest, dann sind wir sehr, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig, bis hin zum Befremden.
Da denke ich jetzt spontan, das ist ja gar kein Problem. In 60 Jahren Gemeinschaft lernt man ja bestimmt, wie man sich irgendwie zusammenlebt.
Diese Unterschiedlichkeit, die jeder mitbringt, wird im Lauf des gemeinsamen Lebens immer deutlicher. Sie wird nicht kleiner, nein, im Gegenteil, man nimmt sie auch immer deutlicher wahr. Und es ist keineswegs so, dass wir uns am Ende ähnlicher sind. Übrigens ist es in der Ehe auch nicht so. Ich habe das ja manchmal gedacht, im Laufe der Jahre wäre das so, aber es stimmt nicht. Nur reifer wird man.
Große Gemeinden, charismatische Leiter und Regierungen zerbrechen nicht an den großen Fragen, sondern an diesen ganz kleinen, menschlichen, an Charakterstärke, ob sie vorhanden ist oder nicht.
Es gibt Reibungen auf unterschiedlichen Ebenen. Die schwierigste ist, wenn jemand kommt und der ist für mich das Gegenteil dessen, wie ich sein will. Also wie ich Christsein gut finde, wie ich Menschsein lebendig finde. Das kommt durchaus vor, dass jemand kommt, der hat eine so andere Prägung, die ich steif und veraltet und sprachunfähig, also schrecklich finde. Und dann muss man sich auf jemanden einlassen. Also ich habe sicher schon erlebt, dass es da auch Reaktionen gab bei mir und auch bei anderen, wo man dann sagt, also mit dem will ich nichts zu tun haben.
Huiuiui, also gut. Dann eben keine Friedfertigkeit. Das klingt ja fast ein bisschen nach der Gewalt, vor der manche postmodernen Theoretiker Jeppe zufolge warnen. Jeppe liefert auch gleich die Antwort aus der Theorie. Dass wir Menschen unterschiedlich denken und unterschiedliches übereinander denken, das ist völlig normal und muss gar nicht das Ende unserer Bemühungen sein.
Ich greife zurück auf Gedankengut von einem amerikanischen christlichen Philosophen, der heißt James K.A. Smith. Das gehört eigentlich im Grunde ein Stück weit konstitutiv, ganz grundlegend zum menschlichen Sein dazu, dadurch, dass wir auch in unserer Leiblichkeit schon immer verankert sind. Es gehört von Anfang an eigentlich zur gottesguten Schöpfung, dass wir eben Leiber sind, dass wir situiert sind, dass wir finite, würde er sagen, dass wir eben nicht unendlich oder ewig sind. Und deswegen sagt er, die Tatsache, dass wir interpretieren müssen, geht zwar mit dem Risiko einher, dass ich dem anderen Gewalt antue, aber es ist nicht notwendigerweise so, dass ich dem anderen Gewalt antun muss. Und er sagt im Grunde, wir brauchen eine Hermeneutik der Liebe oder vielleicht auch eine Hermeneutik der Gastfreundschaft und postuliert damit im Grunde ein Stück weit, dass diese Möglichkeit der Begegnung mit dem anderen vorhanden ist. Und zwar vor allem deswegen, weil im Grunde der Ewige selbst inkarniert, Mensch wird und ein Stück weit eine Interpretation gibt, die wir als wahr verstehen würden.
Und ich glaube, auch in der Welt kommen wir nur so weiter. Also im Diskurs, der sofort sagt, oh, mit denen rede ich nicht mehr, die haben die und die Haltung. Also ich muss irgendwie noch hinhören, auch wenn mir das alles Mögliche abverlangt. Ich finde es wunderschön formuliert in einem unserer Wachstumsverheißungen. Eine Wachstumsverheißung ist zum Beispiel Vertrauen, Nüchternheit, Demut, solche Tugenden, die man nicht bestimmen kann. Aber in der Bibel ist uns verheißen, wenn wir dem nachfolgen, dann wächst daraus etwas. Und da steht in unserer inneren Regel, seid nüchtern und seid wach, nehmt eure Grenzen wahr, aber begrenzt nicht Christus in euch. Das ist für mich eine sehr schöne Formulierung, dass ich in all dem, was das uns auch kostet, diese Unterschiede auszuhalten, dass da eine Reich-Gottes-Dimension drin ist.
Da sind wir genau am Knackpunkt der Philosophie, die dem Wort Vielfalt seinen positiven Charakter gegeben hat. Und die Frage bleibt, worauf können wir uns einigen, wo wir doch so schön vielfältig sind? Hier müssen wir einen kurzen Schlenker zur Frage nach der Wahrheit machen. Wir dürfen nicht vergessen, Vielfalt basiert ja darauf, dass es keine universellen Antworten auf alles geben kann, zumindest keine, die alle überzeugen. Menschen verhalten sich verschieden, weil sie Verschiedenes für sich als richtig betrachten. Mir fällt es aber schwer, mir Gemeinschaft von Menschen mit Reich-Gottes-Dimension und all dem vorzustellen, die sich bei der Frage nach Wahrheit auf gar nichts einigen können.
Die Wahrheit finden? Schwierig. Aber das heißt nicht, dass es nicht Auslegungen gibt, die sich der Wahrheit mehr oder weniger annähern. Wenn ich meinte, weil Glas durchsichtig ist, kann ich da einfach durchreichen. Das kann man natürlich so postulieren, das ist meine Interpretation von Glas. Das Leben wird dir oder mir relativ bald zeigen, dass das eine schlechte Auslegung ist. Es ist durchaus so, dass Auslegungen mehr oder weniger von Qualität oder von Güte gezeichnet sein können. Auf Christen bezogen gibt es ja die Gemeinschaft ein Stück weit, die Kirche als Hüter der guten Auslegung. Die Kirche definiert, was ist noch eine zulässige Auslegung und wo ist die Grenze zur Irrlehre. Es gibt immer eine Gemeinschaft, die ein Stück weit dafür zuständig ist, die Grenzen dessen, was sozusagen noch im hermeneutischen Feld, in dem wir uns bewegen, wo kann ich noch stehen und wo habe ich mich außerhalb dieses Feldes begeben.
Hier wird dann auch auf theoretischer Ebene die Bedeutung von Gemeinschaft klar. Im Denken der UJC bin bei manchen Fragen nicht mehr ich selbst der Hüter der Grenzen des Wahren und Guten, sondern die Gemeinschaft. Für Friederike ist das ein praktisches Thema.
Jeder muss seine Aufgabe bestätigt bekommen. Also ich kann nicht kommen und sagen, ich mache die und die Aufgabe, die sehe ich für mich, ich predige hier, das habe ich schon immer gern gemacht, das mache ich hier. Und die Gemeinschaft sagt, weißt du was, das kannst du gerne machen, 5-mal im Jahr, aber den Rest der Zeit brauchen wir dich noch an einer anderen Stelle. Also ich denke, die Gemeinschaft muss die Aufgabe bestätigen, ob sie im Gesamtrahmen so gebraucht wird.
Jeppe bringt die Fragestellung, die sich daraus ergibt, nochmal scharf auf den Punkt.
Der inzwischen verstorbene britische Oberrabbiner Jonathan Sacks hat ein Buch geschrieben, das heißt The Home We Built Together. Seine Frage, mit der er unterwegs ist, ist, wie können wir unsere modernen Gesellschaften so konzipieren, dass wir zwar womöglich in unseren multikulturellen Gesellschaften in unterschiedlichen Räumen unterwegs sind und aber gleichzeitig an einem gemeinsamen Haus bauen. Was braucht es dafür?
Dieser Fragestellung wollen wir in den nächsten beiden Kapiteln auf den Grund gehen. Erschöpfend kann man sie in 20 Minuten weder auf theoretischer noch auf praktischer Ebene beantworten. Deshalb nehmen wir die UJC-Gemeinschaft, aus der die drei kommen, in der das gemeinsame Haus bisher recht erfolgreich gebaut wurde, einfach als Anschauungsbeispiel. Kapitel 2: Vielfältige Grundvoraussetzungen. Zuerst wird in meinen Gesprächen klar, dass Unterschiedlichkeit gewisse Grenzen nicht überschreiten darf.
Die festzulegen, diese Grenzen, glaube ich, ist nicht leicht. Und ich weiß auch nicht, ob ich da Antworten habe. Aber es beginnt ja bei der schlichten Feststellung, dass wenn man in eine Gruppe, in einer Gemeinschaft gemeinsam unterwegs sein will, ist ein Mindestmaß an gemeinsamer Sprache zum Beispiel notwendig. Wenn der eine da sitzt und nur Mandarin spricht und der andere sitzt da und kann nur Spanisch, dann ist es zwar eine wunderbare Vielfalt, aber wenn wir nicht auf eine gemeinsame Sprache kommen, dann ist diese Vielfalt dann doch ein wesentlicher Faktor, der dazu führen wird, dass besonders ausgeklügelte Prozesse oder Vorhaben wird es den beiden vermutlich nicht gelingen, irgendwie zu planen.
Die Vielstimmigkeit und Vielfältigkeit ist für uns dann positiv, wenn es sich um Fragen des Herkommens handelt, wo ich herkomme. Also da haben wir oft gesagt, das ist völlig wurscht. Das interessiert uns erstmal wenig, aber wo du hin willst, interessiert uns. Und wir haben sicher nicht in der Weise eine Vielfältigkeit in dem, wohin wir wollen. Da haben wir eher eine Richtung, eine eindeutigere, klarere Richtung. Und es ist entscheidend, ob jemand mitwachsen will in die Richtung. Und manchmal geht jemand, weil er sagt, nach einer Zeit, nee, so, da will ich doch nicht hin. Oder ich spüre, das passt für mich so nicht. Das ist alles möglich. Aber man kann sicher nicht Vielfältigkeit für uns so verstehen, dass man sagt, jeder kann so vielfältig sein, wie er will und kann seine Vielfältigkeit hier leben. Also das kann ich mir ganz schwer vorstellen, dass man kommt und sagt, also ich habe eine Vorstellung, wie ich mein Christsein leben will und das werde ich hier in der OJC so leben.
Was ich merke, was für mich eine große Bedeutung hat, ist die Einigung auf die gleichen Werte, die wir doch haben. Ich erzähle mal ein einfaches Beispiel im Kontext von einem Kindergeburtstag. Mir begegnet eine sehr nette Mutti und die sagt mir, dass das Kind zu unserem Kindergeburtstag später kommen muss, weil die haben ja noch einen Familiengeburtstag und so. Und später erfahre ich, dass jemand sagt, es war ja klar, dass die nicht kommt, weil die haben ja den runden Geburtstag vom Opa gefeiert, die sind ja da und da hingefahren. Und ich schlagartig merkte, die betroffene Mutter konnte mir nicht die Wahrheit sagen. Und mich hat es damals sehr lange beschäftigt, weil ich feststellte, dass wir so einen unterschiedlichen Umgang mit der Wahrheit haben. Das fiel mir so auf, wo ich dann denke, wir sind hier doch im christlichen Kontext sehr auf das Wohlergehen des anderen bedacht. Genau, ich stand auch mal an einem Buffet und es gab Spargel und vor mir stand eine Dame, die hat in aller Seelenruhe von diesen 8 übrig gebliebenen Spargeln einfach alle 8 auf ihren Teller gehäuft. Und das hat mich so schockiert. Und danach habe ich gedacht, oh, habe ich viel zu lange in so einem Weichspülkontext gelebt, dass ich nicht mehr ertrage, wenn vor mir die letzte Spargel auf den Teller gehäuft wird. Da merke ich schon, dass wir doch sehr freundlich und zuvorkommend miteinander umgehen.
Ich nehme mal ein ganz anderes Bild. Wir sind wie viele Farben in einem Farbkasten. Also da ist ein Farbkasten, der ist ein Rahmen. Aber die Farben da drin können von schwarz bis rot und gelb und weiß und bunt sein. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass da eine gemeinsame Richtung ist, in die wir wachsen wollen. Noch nicht mal immer gewachsen sind, aber wachsen wollen. Auf Christus hin. Dass das unser Maßstab ist.
Es hängt sicherlich auch ein Stück weit mit der Frage nach, wie viel bringt jemand hinein für das gemeinsame Wohl und wie viel nimmt jemand von dem, was gemeinsam erarbeitet oder vorgelegt worden ist, für sich in Anspruch. Und das ist ja auch für uns als eine kleine Gemeinschaft, eine Kommunität, immer auch eine Abwägung zwischen, wie viel Last ist jemand fähig und bereit zu tragen und wie viel ist jemand Nutznießer dessen, was durch die Gemeinschaft ein Stück weit an Ressourcen zur Verfügung gestellt wird. Und ich glaube für uns, ohne dass es jetzt als Regel aufgeschrieben wäre, aber es besteht sicherlich ein unausgesprochener Konsens darüber, dass es keine Perspektive ist, wenn die Seite des Nutznießens zu groß ist. Wir profitieren alle davon, dass wir in dieser Gemeinschaft leben. Das ist gar keine Frage. Aber die beiden Seiten müssen irgendwie in einem guten Verhältnis zueinander stehen. Und dann gibt es Zeiten, da hat man eher viel zu tragen. Und zu anderen Zeiten profitiert man davon.
An dieser Stelle sei kurz darauf hingewiesen, dass es sich wirklich lohnt, unseren Podcast zu abonnieren und keine Folge mehr zu verpassen. In der nächsten Zeit erscheinen hier regelmäßig Folgen, für die wir auch immer wieder die Themen unserer Magazine aufgreifen. Du kennst unsere Magazine noch nicht? Dann schau mal in die Beschreibung unter dieser Folge. Das Salzkorn und das Hoffen kannst du online lesen oder kostenlos als Printausgabe abonnieren. Eine gemeinsame Sprache, Gemeinsamkeiten hinsichtlich bestimmter Werte, ein gemeinsames Ziel und die Bereitschaft, sich einzubringen. Da hat man ja schon mal eine ganz schöne Liste. Und dann gibt es noch Rituale und Verhaltensweisen, auf die sich jeder selbst einlassen sollte. Bei dem, was Hanne und Friederike dazu zu sagen haben, fällt mir besonders die Vermischung auf, von den Momenten, in denen man sich selbst begegnet und denen, in denen man den anderen begegnet.
Es gibt zwei Elemente, die seit Anfang der OJC-Gemeinschaft dazugehörten. Und das ist stille Zeit im Rückzug zu Beginn des Tages und das Abendmahl. Wort Gottes hat seinen Raum im persönlichen und im Gemeinschaftskontext. Das sind die beiden Elemente, die unverzichtbar sind und auf die wir uns alle einigen können, dass das uns trägt und hält. Und ich brauche eben beides, weil in der persönlichen Stille habe ich die Möglichkeit zu reflektieren, warum habe ich gestern so reagiert? Warum bin ich so unentspannt, wenn wir in der Sitzung in der Konstellation miteinander sprechen? Warum löst der andere dieses oder jenes in mir aus? Jeder von uns hat einen Mentor an der Seite, hat einen geistlichen Begleiter, mit dem er diese Dinge auch sortieren kann. Was ich noch eine wunderschöne Möglichkeit finde, ist eben das Abendmahl und den Friedensgruß jede Woche. Beim Abendmahl stehen wir ja immer in der Schlosskapelle um den Altar. Da sind wir plötzlich alle wieder gleich. Auch wenn wir uns in Teams und Strukturen vor- oder nachgeordnet sind. Es gibt welche von uns, die sind Leiter und andere, die lassen sich eben leiten. Aber morgens beim Abendmahl um den Altar ist der Abstand zueinander und der Abstand zu Christus von jedem gleich. Und dann gibt es immer den Friedensgruß. Und da beobachte ich immer mal wieder, wie irgendeiner von ganz hinten von der letzten Reihe zu mir vorkommt in die dritte Reihe oder zu einem anderen. Wenn er zu mir kommt, denke ich, oh, vielleicht hat der sich über mich geärgert und ich habe es gar nicht gemerkt. Oder ich weiß, dass wir es gerade in der Woche ein bisschen schwierig hatten und ich mich über ihn geärgert habe und er kommt. Und dieses, der andere spricht mir den Frieden des Christus zu, der unsere Mitte ist, das ist so berührend. Auch wenn ich meinen Frieden mit dem anderen nicht machen kann, dann kann ich trotzdem mich auf diesen Frieden stellen. Und ich glaube, in diesem Abendmahl und mit diesem Friedensgruß sind schon so viele zerrissene Fäden zwischen uns wieder neu geknüpft worden. Das ist einfach ein sehr gutes und verlässliches Ritual.
Eine unserer Grundlagen ist, dass wir sagen, miteinander im Alltag leben in unserer Unterschiedlichkeit geht nur, wenn wir auch bereit sind, die Versöhnung, die wir aus dem Glauben mit Gott für uns in Anspruch nehmen, dass Gott zu uns ein hundertprozentiges Ja hat, obwohl er uns kennt, dass wir dieses Ja auch weitergeben, den anderen, immer wieder und damit auch die Hand ausstrecken. Und Versöhnung heißt dann manchmal aussprechen, was ich schuldig bleibe, mal sagen, oh, das tut mir echt leid, ich habe das nicht gesehen, ich habe ganz schlecht darüber geredet oder gedacht oder habe einfach gar kein Herz für dich gehabt. Oder es bedeutet auch, wenn mich jemand kränkt und verletzt oder überhaupt nicht versteht, was ich möchte, auch zu verzeihen. Also auch Ansprüche loszulassen und zu sagen, das sieht er jetzt im Moment noch nicht, das kann der noch gar nicht wahrnehmen.
Gab es auch so eine alte OJC-Sprechweise, die hieß, wenn da Mauern zwischen zwei Menschen sind, wenn der Erste einen Stein rausnimmt und der andere auch einen, und dann ist manchmal die ganze Mauer weg, obwohl man das sich vorher nicht vorstellen konnte. Nächster Punkt, worauf wir uns einigen, es gilt eine sehr hohe Verschwiegenheit hier. Man redet nicht einfach über den anderen. Man redet mit dem anderen. Ein paar von uns haben so eine Regel, mit einem darf ich ein Problem, was ich mit einem Dritten habe, erörtern. Braucht man eben, um zum Sortieren. Aber wenn ich mit dem Zweiten oder gar dem Dritten mich reden höre über einen anderen, dann muss ich mich verpflichten, dass mir die Sache wohl doch so unter die Haut gegangen ist, dass ich auch zu demjenigen hingehe und an Erklärung interessiert bin. Da glaube ich auch, dass so unsere Formen von Höflichkeit und Umgang, das ist ja sehr banal, aber die haben eine unglaubliche Kraft, weil ich mich sozusagen von allen emotionalen Befindlichkeiten, die ja so wuchtig sein können, von denen distanziere ich mich und halte mich an so Höflichkeitsgeländern fest. Also sowas, finde ich, hat eine viel größere Bedeutung, wie ich das vielleicht vermuten würde. Und dazu muss aber die innere Haltung eben stimmen. Das ist mein Bruder, das ist mein an die Seite gestellte Gefährte und ich kann nicht einfach irgendwelche abwertenden Gedanken zu ihm haben.
Mir haben immer zwei Dinge am meisten geholfen. Das eine war, dass es in verschiedener Weise immer so etwas wie Austausch gab. Also Runden, in denen wir uns getroffen haben. Und der Austausch bedeutet, ich höre vom anderen etwas, entweder zu bestimmten Fragen oder einfach, was ihn beschäftigt, was ihm wichtig ist, was ihm leid tut, was ihn schmerzt. Und das ist ja auch ein Teil des Lebens in dieser Wahrhaftigkeit, dass wir uns voreinander immer wieder ehrlich zeigen wollen. Und diese Austausche haben mir einfach oft Seiten von einer Person gezeigt, die man von außen nicht sieht. Dass mir jemand von außen fremd und unsympathisch war. Und wenn ich im Austausch mitbekommen habe, was die Person bewegt oder was die Person leidet oder was die Person trägt, dass dann oft mein Blick sich doch sehr verändert hat auf die Person.
Eng damit verbunden ist für die UJCler die Vorsicht mit Zuschreibungen. Man kann den anderen so schnell auf bestimmte Eigenschaften festlegen. Und dann tut man sich wirklich gegenseitig Gewalt an.
Derrida oder auch der Heidegger behaupten, zumindest in Schmidts Lesart, dass das immer mit Stereotypisierung und damit auch mit Gewalt einhergeht. Weil ich kann dich nur interpretieren. Und meine Interpretation ist immer nur eine Interpretation und nicht das Ganze, nicht das Wahre und so weiter und so fort. Und deswegen geht ein Stück weit da Gewalt mit einher, während Smith sagen würde, nein, diese Tatsache ist nicht schon das, was problematisch ist, sondern das, was problematisch ist, ist die Sünde, die dazukommt. Dass es aber, würde er sagen, nach wie vor möglich ist, in der Hermeneutik der Liebe trotzdem einander zu begegnen, eingedenk der Tatsache oder der Möglichkeit der Gewalt, aber auch in der Gastfreundschaft, in der Liebe zueinander ist auch nicht im umfassenden Sinne so, wie Gott uns begegnet, aber auch trotzdem zwischen Menschen Begegnung ist Liebe möglich.
Man kann reifer werden im Umgang mit der Unterschiedlichkeit.
Ich glaube, ich war früher schneller mit meinem Fazit über andere Menschen, mit meiner Festlegung. Es fällt mir mittlerweile auf, dass ich, wenn ein anderer sagt, oh, der ist so und so und so, dann ist in meinem Kopf das Gleiche, aber als Frage. Und das, finde ich, hat die Gemeinschaft in mir erreicht, dass ich immer eben für möglich halte, dass Veränderung geschieht und dass meine Sicht auf die Dinge nicht das Nonplusultra sind.
Also da gibt es sicher schmerzhafte Erkenntnisse und Lernen aneinander, dass ich meine Begrenzung erkennen muss, meine Lieblosigkeit, und andere sich auch sicher bewegen. Also meine tiefste Erkenntnis ist, je mehr ein Mensch angenommen wird und bejaht wird und seinen Platz finden kann, umso mehr wird er sich auch wandeln können. Also er wird sich verändern, aber er wird sich niemals verändern, wenn ich eine Bedingung stelle und sage, wenn du nicht so und so und so sein kannst, dann passt du nicht zu uns. Sondern ich muss immer erst das Ja finden.
Und das finde ich den großen Gewinn von Gemeinschaft. Man kann sich überhaupt nicht erlauben, nicht zu reifen.
Man muss also bereit sein, sich zu verändern. Und gleichzeitig ist die große Herausforderung immer, dem anderen den Raum für die Veränderung offen zu halten. Wie hält man diese Räume offen? Zur Aushandlung von Unterschieden gilt als typische Standardlösung Zuhören und Erzählen, Meinungsaustausch, der Diskurs eben. Muss das Gespräch also einfach so lange geführt werden, bis man sich einig ist?
wir scheuen das Gespräch nicht und gleichzeitig ist es schon auch klar, dass Persönlichkeit, Vorlieben, die legen wir, glaube ich, gerne auf den Tisch. Das ist auch immer wieder hilfreich, einfach zu merken, so tickt jemand oder er oder sie handelt so oder so, weil es bei ihm zu Hause oder bei ihr in der Schwiegerfamilie oder was auch immer schon immer so war. Da sind wir auch ein Stück weit aus Erfahrung einfach dahin gekommen, zu sagen, da bringt es nichts, wenn ich versuchen möchte, all den anderen davon zu überzeugen, dass meine Interpretation sozusagen die Gottesinterpretation ist, sondern zu sagen, nein, da gibt es unterschiedliche Traditionen und die sind eben in sich ein Stück weit geschlossen, nachvollziehbar und deswegen ist es nicht zielführend, wenn wir anfangen würden, da groß zu diskutieren.
Da, wo man zuerst auf Fremdes mit Unwille und Ärger reagiert, wird es, wenn es gut läuft, im Lauf der Jahre durch Reifung eben mehr so, dass man nachfragen lernt. Warum machst du das? Was ist dir daran wichtig?
Dass wir nicht kommen und sagen, warum machst du das? Das ist doch falsch. Sondern darf ich dich mal fragen, warum machst du das? Was bedeutet dir das? Also sich gegenseitig zu befragen. In der losen Blattsammlung unserer heutigen inneren Regel hieß es, wir sind Menschen, die sich befragen lassen wollen und die sich etwas sagen lassen wollen. Das signalisiert natürlich eine bestimmte Offenheit. Und sich gegenseitig zu befragen, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Und dann berührt mich das auch, wenn der andere mir erzählt, was ihm das bedeutet. Aber ich bleibe sozusagen einen Schritt zurück und werde nicht zur Instanz, die das beurteilt.
Dass man sich nicht mehr nur ärgert, sondern fragt und damit mehr vom anderen mitbekommt und verstehen lernt und vielleicht auch die Bedeutung von manchem erst begreift. Und das Potenzial, das dann auch da drin liegt. Man kann es nicht akzeptieren, wenn man nicht nachfragen lernt. Warum ist dir das so wichtig? Was verbindest du damit? Und erzähl doch mal. Und über diesem genaueren Nachfragen kommt man manchmal vielleicht auch auf manche Wunden, wo eine gewisse Starre ist dann. Und erst wenn diese Wunden auch zur Sprache kommen dürfen, sein dürfen und vielleicht heilen dürfen oder berührt werden, kann sich was lockern.
Das gehört für mich nämlich zur Vielfalt, echtes Interesse. Ich brauche echtes Interesse am anderen, warum er so ist, wie er ist. Wenn ich nur sagen will, ach, wie du das machst, das gefällt mir überhaupt nicht, da bleibe ich ja wesentlich weiter wegstehen. Unsere ganze Regel spricht ja davon, dass wir mit großer Achtung und Wertschätzung dem anderen begegnen. Und das ist die Verbindlichkeit, auf die wir uns einigen. Und wenn ich mit großem Respekt und Wertschätzung dem für mich geruchsstörenden Raucher begegne, das ist die halbe Miete. Und wenn ich auch mich mit dem Urteil zurückhalte, was so eine Äußerlichkeit zu seinem Seelenleben und zu seinem Seelenheil aussagt.
Und das Ergebnis dieses Nachfragens, die Offenheit, die man sich erst angewöhnen muss, das alles führt dann zum großen Stichwort.
Aushalten finde ich eine der wichtigsten Worte.
Auf jeden Fall ein Stück weit aushalten, das ist gar keine Frage.
Kapitel 3. Vielfalt bleibt.
Natürlich ist es hilfreich, jetzt in Bezug auf die Art und Weise, wie jemand tickt, da was zu verstehen. Das fängt ja in der eigenen Ehe ein Stück weit an. Und gleichzeitig, glaube ich, angefangen von der Ehe, aber bis hin zu dann jeder Konstellation, in die man hineingestellt ist, wo man ein Stück weit an gemeinsames Verständnis oder eine Kooperation erreichen muss, ist es gut zu merken, wir lernen die unterschiedliche Sichtweise voneinander kennen. Das hilft mir, ein Stück weit einzuordnen und zu verstehen, warum tickt der oder die andere so, wie sie jetzt tickt. Und gleichzeitig zu merken, das Maß an gemeinsamem Verständnis, das Maß an, wir einigen uns jetzt drauf, dass wir es in Zukunft nur noch so machen, ist in meinem Erleben immer wieder ernüchternd gering. Also die Art, wie man geprägt ist, wie man gewohnt ist, etwas zu tun, die ist einfach sehr wirkmächtig.
Wir haben es schwer miteinander. So einen Satz habe ich auch zum ersten Mal hier in der Gemeinschaft gehört. Von jemand, der nur sagte, in einem Nebensatz, ja, wir zwei, wir haben es ja nicht leicht miteinander. Und dann habe ich gedacht, Sowas würde ich nie einfach so mal fallen lassen, sondern ich würde immer darstellen, dass ich eigentlich mit jedem sehr gut kann. Und auch das habe ich hier sehr schätzen gelernt, wie einfach es ist, wenn ich dazu stehe, dass ich mir eingestehe, wir sind so unterschiedlich, da reibt es sich immer wieder. Und dazu muss aber die innere Haltung eben stimmen. Das ist mein Bruder, es ist mein an die Seite gestellte Gefährte und ich kann nicht einfach irgendwelche abwertenden Gedanken zu ihm haben. Da gibt es einen Unterschied, ob ich dem anderen achtungsvoll begegne oder ob ich mein Herz verschließe. Wir sagen immer, das Herz offen halten. Dass ich unumwunden drei Stärken von demjenigen aufzählen kann.
Und wir bleiben unterschiedlich. Wir bleiben nicht die gleichen. Aber wir werden auch nicht uns alle ähnlich.
Keiner meiner Gesprächspartner macht einen Bogen um den Fakt, dass es oft ein Kraftakt ist, die Unterschiede irgendwie auszuhalten. Dass das oft anders läuft, als man es sich selbst vorstellt. Ein großes Ego scheint im Zusammenleben keinen Platz zu haben.
Ich glaube, da darf man sich nicht darüber hinwegtäuschen, dass es auch schwierig ist, große, wir machen das jetzt alles so, weil wir das alles so toll finden, zu erreichen. Sondern manchmal ist es gut zu wissen, das ist dein Verantwortungsbereich und deswegen tun wir es jetzt so, wie du das willst. Oder wie wir das im gemeinsamen Gespräch herausfinden, das ist jetzt die Marschrichtung, in die wir gehen. Aber wohlwissend, dass wenn ich die Endverantwortung tragen würde, würde ich es vielleicht anders entscheiden oder anders tun. Aber das ist dann ein Stück weit das Maß an Flexibilität und letzten Endes dann Gehorsamsbereitschaft, die gefordert ist, wenn man in so einer Gemeinschaft leben will.
Also ich würde jetzt noch mal ganz banal von meinem Mann erzählen. Der kam als gut ausgebildeter Architekt mit 10 Jahren Praxis. Er hat Kirchen renoviert, Schwimmbäder gebaut, große Begegnungszentren für die Kreissparkasse. Als er hierher kam, war seine Überzeugung, ich gehe hin, um den Hofmanns bei ihrem Auftrag zu helfen. Jungen Menschen Heimat, Freundschaft und Richtung zu geben. Einen Architekten haben sie eigentlich nicht gebraucht. Mein Mann hatte viele Seiten praktischer Art, die wurden gebraucht. Da hat man dann in alten Häusern immer was zu tun gehabt. 7 Jahre lang hat er den Architekten sozusagen abgelegt. 7 Jahre später hat die Gemeinschaft ein Schloss angeboten bekommen als Tagungsstätte und plötzlich war der Architekt gefragt. Also alles, was er da wusste und konnte, wurde da gebraucht. Und so kann es manchmal gehen, dass einer etwas einbringen könnte, wird aber in dem Maß gerade nicht gebraucht. Und dann ist die Frage, ob er trotzdem sich berufen weiß und sagt, ich komme aber und helfe mit bei dem, was er jetzt gerade tut. Und dann gibt es vielleicht auch die Stelle, wo man plötzlich entdeckt, oh, jetzt braucht man genau die Fähigkeit.
Da geht ja auch ein Stück weit einfach Treue mit einher. Zu sagen, ich gehorche nicht, weil ich gezwungen werde, sondern weil ich das versprochen habe und weil ich es möchte und weil ich weiß, manchmal ist es einfach notwendig. Und aus Treue dann zu dem, worauf wir uns gemeinsam verpflichtet haben, wähle ich jetzt einfach diesen Weg des Gehorsams, zu sagen, jetzt tun wir das so, wie das entschieden worden ist. Auch wenn ich, wenn du mich ganz persönlich fragen würdest, ob ich es auch so sehen und tun würde, womöglich zu einem anderen Ergebnis komme.
Interesse zeigen, aushalten, sich vergeben, Gehorsam üben. Was für eine Liste schier unbestreitbarer Aufgaben. Zum Glück sind wir mit unserer Gemeinschaft nicht allein.
Auch im christlichen Kontext ist sicherlich ein Stück weit darauf zu verweisen, dass wir ja als Christen an den Heiligen Geist auch glauben und dass er uns auch in diesen Auslegungsfragen nicht nur heute führt und leitet, sondern auch durch die Geschichte hindurch geführt und geleitet hat.
Das finde ich eben auch in unserer inneren Regel so schön formuliert, dass es mit der Kraft der verborgenen Gegenwart vom Heiligen Geist zu rechnen. Das bedeutet es, dass wenn ich etwas tue, wenn ich meinen Teil tue, wir tun unseren Teil und dann bricht immer ein bisschen Gottes Himmel auf. Von einer anderen Gemeinschaft, die ich sehr schätze, die haben das so formuliert, ich versuche immer den Fehler des anderen auszugleichen und nicht darauf rumzureiten. Und wenn ich das lese, denke ich, oh Backe, das darauf rumzureiten liegt mir so nah. Aber was für ein schönes Bild, meins dazu zu legen, dass es am Ende gut wird. Letztendlich, dass es um etwas Größeres geht, der Bezug zum Ganzen, der Bezug, dass Christus uns gerufen hat, dass er unsere Mitte ist, dass er der ist, dem ich mein Leben gegeben habe. Und dass ich denke, hier ist der Ort, wo ich meine persönliche Berufung und meinen Glauben am bestmöglichen leben kann. Ach ja, und dann nehme ich die anderen eben auch noch in Kauf. Ja.
Miteinander im Alltag leben in unserer Unterschiedlichkeit geht nur, wenn wir auch bereit sind, die Versöhnung, die wir aus dem Glauben mit Gott für uns in Anspruch nehmen, dass Gott zu uns ein 100%iges Ja hat, obwohl er uns kennt, dass wir dieses Ja auch weitergeben.
Leben in Vielfalt, Zusammenleben mit unterschiedlichen Menschen, das kostet. Wer nochmal wissen will, wofür das alles, sei an dieser Stelle nochmal auf die erste Folge hingewiesen. Die Medaille Vielfalt hat zwei Seiten. Die glänzende Seite setzt Kraft frei und kann unglaubliches Potenzial entfalten. Und die andere, die nötigt uns manchmal alles ab. Mir ist der Begriff näher gekommen. Nicht als ideologischer Kampfbegriff, sondern als ambivalentes Ziel. Vielfalt kann man nicht einfach fordern und sich dann nicht mehr drum kümmern. Man kann auch nicht immer fehlende Toleranz dafür verantwortlich machen, dass es nichts wird mit der Vielfalt. Vielfalt will nicht nur da sein. Sie will genutzt, verhandelt und ertragen werden. Und dann können am Ende wirklich reifere Menschen stehen. Vielen Dank fürs Zuhören.
Und dann, wenn wir unsere Feste feiern oder Gäste kommen, dann könnte ich manchmal wirklich fast heulen vor Rührung, dass wir zusammengeblieben sind, dass es uns beieinander gehalten hat, weil ich das eines der sehr großen Geschenke finde, dass das möglich ist und auch ein Zeichen von Gottes Wirken,